dass du sagst, hey, dieses Thema Kommunikation ist mehr als eben nur ein Interview zu geben, sondern da geht es vor allem um Leadership. Und ich glaube, wenn du den Gedanken mal verinnerlicht hast, dann bist du schon sehr, sehr weit und dann bist du ja automatisch auch so weit, dass du sagst, hey, das gehe ich an.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.
Die Folge mit Michael Leopold wurde am 4. Februar 2025 in München aufgenommen.
Servus und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Erwartungen und Anforderungen an Trainer sprechen. Heute sind Anselm Küchler und ich in München und treffen auf Michael Leopold. Michael, das Thema Medienarbeit ist in unseren Gesprächen mit Profitrainern immer mal wieder aufgekommen. Es hat natürlich auch eine gewisse Relevanz. Wir freuen uns sehr, dass du deine Einblicke und Erfahrungen heute mit uns teilst und wir da nicht nur auf diese Perspektive vor und hinter der Kamera zu sprechen kommen, sondern vor allem auch über Kommunikation sprechen. Denn du bist ja auch in Schulungen und in Fortbildung aktiv und berätst Trainer. Da freuen wir uns total drauf auf deine Einblicke. Und Anselm, ein We call it a Klassiker gleich zu Beginn. Man kann nicht nicht kommunizieren, sagte
Paul Watzlawick.
Perfekt, als hätten wir es geübt. Im Vorfeld. Selbst ohne Worte stehen Menschen ja immer im Austausch miteinander. Das wird jetzt mit unserem Podcast-Format, wäre schwierig, wenn du jetzt hier schweigen würdest oder Michael schweigen würde. Von daher freue ich mich, wenn du deine Gedanken auch verbal wieder preisgibst heute.
Das ist nett von dir, Dennis. Ja, ich freue mich, heute mal in einer anderen Rolle mit dir, Leo, hier am Tisch zu sitzen. Normalerweise bist du ja derjenige, der die guten Fragen stellt. Und heute drehen wir den Spieß ein bisschen um. Ja, wir freuen uns, dass du da bist, Leo.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch.
Und ich würde gerne, bevor Dennis, du normalerweise immer die erste Frage stellst, würde ich gerne mal mit einem Klassiker, den ich von dir kenne, Leo, reinstarten. Und in der Vorbereitung ist uns das wieder über den Weg gelaufen. Du zitierst sehr, sehr gerne Rudi Carrell, ja, mit seinem Satz, du kannst ein Ass nur aus dem Ärmel ziehen, wenn du vorher eines hineingesteckt hast. Inwiefern hast du dir heute ein Ass in den Ärmel gesteckt für uns?
Also ich hoffe, dass ich genügend Asse generell im Ärmel habe, um eure Fragen beantworten zu können. Ich habe mich tatsächlich jetzt nicht speziell nochmal vorbereitet, weil A, weiß ich ja gar nicht genau, wie eure Fragen aussehen werden und B, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wir es gemeinsam hinbekommen. Aber der Spruch ist für mich einfach treffend in jeder Hinsicht und auch in allen Lebensbereichen. Wenn du gut vorbereitet bist, dann geht vieles viel, viel leichter. Du fühlst dich wohler, du bist selbstsicher und insofern natürlich auch authentischer, weil du bei dir bist. Und ich würde einfach behaupten, und deshalb ist das tatsächlich eigentlich mein Lieblingsspruch, wer gut vorbereitet ist, den kann nichts überraschen. Oder wenig.
Ja, mit Anselm passiert das schon manchmal. Wir stehen alle beieinander und kommen damit durch. Michael, Anselm hat direkt zu mir geguckt, weil wir immer mit einer bestimmten Frage reinstarten in unserem Podcast. Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre im Geschäft, du hast viele Trainer erlebt, in ganz unterschiedlichen Situationen bist du mit denen zusammengekommen. Und wir stellen uns immer die Frage, was zeichnet denn aus deiner Sicht einen guten Trainer aus?
Ein guter Trainer ist für mich zu 100% authentisch. Das klingt wie eine Floskel. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass es die größte Herausforderung ist. Möglicherweise sogar die schwierigste Disziplin, immer bei sich zu bleiben. Aber ich bin der 100% Überzeugung, und da sind wir auch wieder bei meinem Eingangssatz bezüglich des Carrell-Statements oder des Carrell-Zitats. Wenn du bei dir bist, dann spüren das deine Spielerinnen und Spieler. Wenn du Versicherungskaufmann bist und du bist davon überzeugt, was du da machst und du bist, wie du bist, dann spürt das der Kunde. Wenn du in der Partnerschaft bist, wie du bist, dann spürt das deine Partnerin oder dein Partner. Was ich damit sagen will, ich glaube, der große Schlüssel liegt tatsächlich einfach darin, bei sich selbst zu bleiben. Und das macht vor allem aus meiner Sicht auch einen guten Trainer aus, weil es die Spielerinnen und Spieler spüren.
Endlich können wir mal über dieses Thema im Detail sprechen, weil wir mal einen Experten da haben, der weiß, wie es geht. Wir hatten das Thema Authentizität und auch die Kompetenzglaubwürdigkeit immer wieder thematisiert in unserer ersten Staffel, als wir mit Trainern gesprochen haben. Es wurde ja auch in der Studie, über die wir viel gesprochen haben, Glaubwürdigkeit als die, ja, sagen wir mal, Nummer 1 Kompetenz eigentlich ausgezeichnet.
Überrascht mich nicht.
Ja, die Frage, die sich für mich immer stellt, ist, wie kann man Authentizität vielleicht auch trainieren für sich selber, wenn andere vielleicht von einem behaupten, ja, du wirkst nicht immer authentisch. Wie kann man das verändern am Ende des Tages?
Ich glaube, dass man es nicht trainieren kann, sondern ich versuche es mal in einem ganz einfachen Satz zu beschreiben. Je weniger du darüber nachdenkst, wie du wirkst, umso mehr bist du bei dir. Mhm. Je mehr du darüber nachdenkst, also in Sachen Körpersprache übrigens würde ich das anders formulieren wollen, denn da ist es schon wichtig, dass du dich immer wieder überprüfst. Aber wenn du in jedes Gespräch, und ich sage bewusst nicht Interview, wir kommen ja sicherlich zum Thema Kommunikation. Kommunikation ist ja viel, viel mehr als Medienarbeit. Für mich ist Kommunikation Leadership und par excellence Leadership. Aber wenn du immer schon überlegst, wie sage ich das und wie formuliere ich das und wie könnte ich da möglicherweise falsch interpretiert werden, das ist einerseits schon okay, wenn du dir Gedanken machst, wie du Dinge formulierst. Aber wenn du zu viel darüber nachdenkst, wie wirkst du, dann bist du nicht mehr bei dir. Du musst dich schon auch ein bisschen treiben lassen und sagen, hey, ich bin, wie ich bin. Und was ich damit auch meine, ist auch ganz banal formuliert. Wenn ich einfach nicht von der lustigen Seite komme und irgendwann im Leben hat man ja auch eine gewisse Selbstreflexion, ja, dann lasse ich es halt mit den Witze erzählen. Ne? Wenn es in der Schule schon nicht geklappt hat, dann lasse ich es halt weg. Und das meine ich damit. Und ich bin auch ein ganz großer Freund, und ich sage das auch beispielsweise bei uns in der Redaktion immer, lass die Leute so sein, wie sie sind. Ja? Drängen sie nicht in eine Ecke und alle sollen jetzt erwarten, jeder muss in Anführungszeichen wie Kloppo sein oder wie XY. Ja? Jeder ist, wie er ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da versucht, bei sich zu bleiben. Und Reflexion ist da natürlich schon auch ein ganz wesentlicher Teil. Aber in erster Linie, denkt nicht zu viel darüber nach, wie er wirkt, sondern macht einfach.
Du hast Kloppo jetzt benannt. Kommen dir ad hoc so in den Kopf weitere Beispiele, wo du sagst, ja, das würde ich als Positivbeispiel nennen?
Da könnte ich ganz, ganz viele nennen, weil ich finde, dass es sehr, sehr viele Positivbeispiele gibt. Ich glaube, Jürgen Klopp ist jetzt deshalb nur gefallen, weil ja das zwischenzeitlich quasi als das Nonplusultra angesehen wurde, hauen Spruch raus, machen Witz. Aber es ist halt nicht jeder Klopp. Und bei ihm ist es halt auch tatsächlich er. Ja? Und wenn du ihn so erlebst, auch mal abseits einer Kamera oder so, ja, so ist er halt. Und er spricht ja privat auch so, wie er spricht. Und das meine ich. Mach einfach, lass dich treiben, sei du. Das heißt ja nicht, dass du dich nicht fachlich hinterfragst oder reflektierst. Aber per se, wie spreche ich? Wie gehe ich auf Leute zu? Bin ich eher der Humorvolle oder der pragmatisch Sachliche? Diese Dinge meine ich. Lass es laufen.
Jetzt hast du ja wirklich schon super viel erlebt, auch in der Medienlandschaft. 30 Jahre, das ist eine gewaltige Zeit, die du
miterlebt hast. Du sagen, ich bin offiziell alt? Oder?
Das hast du zugesagt. Ich wollte damit sagen, wie viel Erfahrung du wirklich hast. Ja. Das andere hast du dazu gedichtet, wäre ich nie drauf gekommen. Und demzufolge hast du auch den Wandel aber auch in der Medienlandschaft ja miterlebt. Ich meine, wenn wir 30 Jahre zurückgehen, als du angefangen hast, da hatte noch nicht jeder Club seinen eigenen Channel. Social Media war noch ein Fremdwort. Und heute hat sich das dahin gewandelt, dass Social Media einfach für alle Menschen eigentlich bekannt ist und man sich eher die Frage stellt, wie geht man damit um? Ist es denn wirklich in dem Zusammenhang Authentizität für Trainer heutzutage möglich und richtig auch immer offen und authentisch zu sein, in dem Sinne, dass sie auch wirklich das ausleben, wie sie sind?
Ja, authentisch zu sein heißt ja nicht immer zu 100% alles zu sagen, wenn du das meinst. Natürlich kannst du nicht alles sagen, aber ich stelle fest, dass die Lust, sich weiterzubilden in puncto Kommunikation, Leadership, Medientrainings extrem groß ist. Und das ist definitiv der Fall. Also die nachkommende Generation, aber auch, das heißt übrigens nicht, dass die schon länger dabei sind, nicht interessiert. Ne? Aber die nachkommende Generation ist sehr, sehr neugierig und ist immer bereit, sich weiterzuentwickeln. Und ich stelle das fest, wenn ich mal beim DFB oder beim ÖFB sein darf, dass die Lust auf Wissen in jeder Hinsicht extrem groß ist. Und das stelle ich einfach mit Freude fest, weil auch eine schöne Floskel, aber halt die Wahrheit, du lernst halt wirklich nie aus und Stillstand ist halt nicht gut und auch einer meiner Lieblingssätze, wenn du nicht ständig versuchst, besser werden zu wollen, dann hörst du auf, irgendwann gut zu sein. Es ist so, in jedem Bereich des Lebens.
Anselm, Ankerpunkt unserer zweiten Podcast-Serie ist ja das Mood-Modell aus der Trainerausbildung, wo es sich um Mannschaft, Umfeld und das Trainer- und Funktionsteam dreht und wir halt aus unterschiedlichen Perspektiven auf den Trainer schauen, sagen, okay, welche Anforderungen und Erwartungen sind dem denn zuzuordnen? Du in deiner Rolle bist beim U verortet, also beim Umfeld im Moment. Anselm, wie siehst du das als Medienschaffender oder als Kommunikationsberater für den Trainer? Also, dass es wichtig ist, das haben wir in fast jeder Folge, glaube ich, auch. Aber gerade sich da auch weiter und fortzubilden und da auch Expertise zu suchen, wenn ich sie vielleicht nicht direkt von Beginn an habe.
Ja, in dem Fall jetzt nimmt ja Leo unterschiedliche Rollen ein. Wenn ich jetzt mal nur die Medienperspektive sehe, dann ist es halt nun mal so, hat mir ja gerade ja schon aufgegriffen, dass sich die Relevanz des Profifußballs noch erhöht hat. Ich meine, eine Aussage eines Trainers ist innerhalb von 10 Sekunden im Internet und zigtausende von Menschen sehen das. Das heißt, heutzutage muss man einfach noch mehr darauf schauen, wie wirke ich denn durch das Gesagte, aber auch durch die nicht gesagte Aktivität. Ja? Also auch informell total wichtig, was man da so von sich gibt. Und deswegen natürlich heutzutage total wichtig, dass Trainer lernen, auch hier zu kommunizieren auf eine gewisse Art und Weise. Und auf der anderen Seite braucht es eben dann auch Menschen, die mit den Trainern arbeiten. So wie es in anderen Bereichen Coaches gibt, in allen möglichen Facetten, so ist es, denke ich, total wichtig, dass man auch weiß, mit wem arbeite ich in dem Bereich.
Und dass du natürlich dranbleibst. Es nutzt nichts, wenn du einmal, ich nenne es jetzt Seminar, ein Seminar besuchst, und dann lässt du es die nächsten Jahre laufen. Du musst dich ja immer wieder überprüfen. Auch das trifft aber übrigens nicht nur für den Beruf des Fußballtrainers zu, sondern auch in allen Lebensbereichen. Überprüfe dich, reflektiere, was kann ich besser machen? Lass dir Feedback geben. Das ist ganz entscheidend. Und was für mich extrem wichtig ist, und das finde ich auch schön, dass wir darüber sprechen können, Anselm weiß das ohnehin, Kommunikation ist nicht Medienarbeit per se. Da steckt so, so viel mehr dahinter. Ich würde es immer in völlig unterschiedliche Sparten trennen. Das ist zum einen die klassische Medienarbeit, eine Interviewschulung. Dann gibt es aber eine klassische Kommunikationsschulung. Das hat auch damit zu tun, wie führe ich Gespräche, wie führe ich ein Feedbackgespräch, wie führe ich ein Tadelgespräch. Wann muss ich vielleicht tatsächlich mal wirklich den Hammer auspacken? Ja? Leadership. 1000 Modelle auf dem Markt diesbezüglich. Das sind alles Punkte, die einfach alle unter diesen einen Faktor Kommunikation fallen. Und die machen ein Riesenpaket in deiner täglichen Arbeit aus. Und das ist, glaube ich, das, was dir bewusst werden muss. Körpersprache ist ein weiterer Faktor. Ja, und in all diesen Punkten musst du, / sollst du gut sein.
Und ergänzen möchte ich noch, ich meine, heutzutage auch hier wieder, auch durch Social Media und das Internet, ist ja so, dass Trainer oder Menschen, die im Profifußball aktiv sind, ja irgendwo auch Marken sind. Ja. Und natürlich auch irgendwo mitbestimmen, mitgestalten können, wie sie wirken. Und dementsprechend beispielsweise für gewisse Marken auch wiederum interessant sind oder auch nicht. Und ich denke, dass das auch in diesen Themenbereich mit reinfällt.
100%. Ich gebe immer ganz gerne in so Impulsvorträgen, schmeiße ich gerne anfangs immer eine Zahl rein. Und bei den Bundesliga-Trainern oder bei angehenden Bundesliga-Trainern ist es die 136. Ich verrate jetzt ein bisschen was, wenn die nächsten mal dabei sind und uns zufällig jetzt gehört, dann wissen die schon, worum es geht. Und dann sage ich, könnt ihr mit der Zahl was anfangen? Natürlich nicht. Was ich da als Beispiel aussagen möchte, ist oft 34 Bundesliga-Spieltage. Du gehst als Bundesliga-Trainer vor jedem Spiel in eine Pressekonferenz und in ein Pflichtinterview mit dem First Right Holder. Gleiches nach dem Spiel. Also 4 Interviews rund um das Spiel. Nur mit dem First Right Holder und sprich der Pressekonferenz. Sind wir bei 136 öffentlichen Auftritten. Und da spreche ich noch gar nicht davon, dass du täglich mit deinem Staff, mit deinen Spielern kommunizierst. Unglaublich viele Ansprachen vor der Mannschaft hältst. Natürlich viel, viel mehr Interviews noch gibst, weil es ja nicht nur diesen einen First-Right-Holder gibt, sondern, und wenn du das mal hoch multiplizierst, wie oft du quasi die Chance hast, gut zu wirken, beziehungsweise weniger gut zu wirken, das ist unfassbar. Und wenn du dann dir wirklich nochmal zu Gemüte führst, und damit willst du dich nicht beschäftigen, das ist nicht Kernthema deiner Arbeit, also das ist so unglaublich wichtig. Und wie gesagt, ich möchte es gerne nochmal herausstellen, Kommunikation hat unglaublich viel mit Leadership zu tun. Und damit steht und fällt ja dieser Beruf.
Hast du den Eindruck, dass sich die Trainer tatsächlich mehr damit beschäftigen, dass mehr Selbstreflexion ist und auch Hilfe gesucht wird?
Ja, beides. Ich bin tatsächlich trotzdem nach wie vor überrascht, dass manche noch von Themen überrascht werden. Also gerade auf dem obersten Level, machen wir uns nichts vor. Also wenn du jetzt irgendwo in der vierten Liga arbeitest, wo du jetzt auch nicht vom Pressestab so eine Unterstützung hast, dann ist das wieder was anderes. Aber da wirst du ja auch nicht so gefordert. Aber beispielsweise, wenn du auf Bundesliga-Level arbeitest, hast du ja ein Paket an Medienprofis in der Regel hinter dir. Und da bin ich dann tatsächlich manchmal überrascht, dass Trainer noch überrascht sind, und dann frage ich mich, haben sie sich selber nicht vorbereitet, wurden sie nicht vorbereitet oder hatten sie gar keine Notwendigkeit gesehen, sich vorzubereiten lassen, wie man es dann auch immer formuliert. Also das ist so eine Mischform, aber da ist alles mit dabei. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, in den letzten Jahren ist das Interesse und auch das Gefühl, da gut sein zu müssen, schon deutlich gestiegen.
Jetzt ist ja auch Medienschulung Bestandteil zum Beispiel der Pro-Lizenz-Ausbildung. Würdest du jetzt auch sagen, dass die Trainer in den letzten Jahren auch zeigen, also auch in der Arbeit mit dir beispielsweise und Kollegen, dass sie auch wirklich besser ausgebildet sind in dem Bereich? Also merkt man das wirklich in den Gesprächen, weil sie durch Techniken gewisse Fragen ausweichen können, ja, oder eine Rückfrage stellen oder
wie auch immer? Ich finde schon, und ich, ganz interessant, weil du sofort ausweichen sagst, das ist ja auch so ein Impuls, also ich will überhaupt niemanden zum Ausweichen ermutigen, sondern ich will, dass die so geschult sind, dass die Tools an der Hand haben, um ein Gespräch so führen zu können, dass aber am Ende im Idealfall, jetzt wirst du gleich nicken ansehen, weil du es schon mal gehört hast von mir, eine Win-Win-Situation entsteht und im Zweifel sogar eine Win-Win-Win-Situation. Am Ende soll es dem Trainer dabei gut gehen. Der Zuschauer soll im Idealfall was erfahren haben und der Journalist soll seinen Job gemacht haben. Und da gibt es eben nicht nur die Blümchenfragen, aber auch in kritischen Momenten freue ich mich doch, wenn ich einen Gesprächspartner auf Augenhöhe habe und nicht einen, den ich vorführe, weil ich ihn mit Fragetechniken überrumple, von denen er noch nie was gehört hat. Ich finde, der Zuschauer hat immer mehr davon, wenn da zwei auf Augenhöhe sprechen und wenn es dann auch mal scheppert oder wenn es dann auch mal wirklich ein Fight wird, dann ist es wie am Fußballplatz, schimmern schon an. Und hinterher gibt man sich die Hand.
Wie du schon sagst, auch Kommunikation ist einfach so unheimlich vielfältig. Wenn ich Trainer bin, ich habe einen Riesenstaff, ich habe Riesenkadergrößen. Ich habe dann noch die Medienarbeit, die dazukommt. Mit den Jahren, jetzt bist du schon erfahren, wir haben es gerade schon gehört, im Geschäft. Wann hat sich das geändert? Also oder war es früher vielleicht genauso, aber wir haben gar nicht so drauf geguckt. Sagst du, die sozialen Medien haben es vielleicht mit sich gebracht oder...
Ich tue mir wahnsinnig schwer, da einen Punkt auszumachen und zu sagen, ja, genau da hat sich's verändert. Ich glaube, das ist einfach ein Prozess. Die Medienlandschaft, ich mag den Begriff eigentlich gar nicht, aber damit vereint man ja quasi alle möglichen Medien, ist einfach so dermaßen groß geworden und gewachsen, dass dadurch automatisch dieses Mehr entstanden ist. Also ich könnte jetzt tatsächlich nicht die Antwort geben und sagen, 2007 war es so. Und seitdem ist es so. Was mir auch total wichtig ist, wenn ich das vielleicht hier noch reinwerfen darf, weil es zu diesem ersten Part des Gesprächs vielleicht ganz gut passt. Es geht ja oft auch um Begrifflichkeiten in der Fortbildung. Und mein Credo ist halt auch, schau dir mal an, woher kommt das Wort communicare. Es kommt aus dem Lateinischen. Das heißt ja nicht sprechen oder reden, sondern es heißt mitteilen, es heißt eine Mitteilung machen. Vor allem heißt es aber auch gemeinsam machen, vereinigen. Und darum geht es ja im Miteinander. Ja? Und das ist auch oft so eine Banalität, dass man sagt, guck dir mal den Begriff überhaupt an, worum geht's? Aber die meisten wissen es im ersten Moment gar nicht. Und wenn du es ihnen sagst, dann sagst du, ja klar, stimmt. Ja, wenn ich mit meiner Mannschaft spreche, worum geht's denn? Ich will alle in ein Boot holen. Ich will dieses Team vereinen. Kraft meiner Wörter, Kraft meiner Botschaft, Kraft meiner Kompetenz, hoffe ich mal.
Ja, jetzt ist es ja auch so, dass man, wir hatten sie heute schon, authentisch sein soll. Für mich stellt sich doch immer die Frage, wie verletzlich dürfen sich auch, sagen wir es einfach, Führungskräfte auch zeigen, beispielsweise in Interviews, auf Pressekonferenzen und so weiter und so fort. Denn wenn wir über Leadership sprechen und Führung, dann ist es ja doch so, dass man sagt, Leader übernehmen Verantwortung, Leader sind inspirative Menschen, die gehen vorne weg, die können andere mitreißen. Und dazu gehört ja womöglich eben auch, Fehler eben auch zulassen und zugeben. Aber man hat den Eindruck manchmal ja auch, dass Menschen, die sich dann sehr offen zeigen und vielleicht auch verletzlich zeigen, dann auch angreifbarer werden. Welchen Weg würdest du hier empfehlen?
Also erstmal würde ich sagen, per se liegt das natürlich schon auch an der deutschen Mentalität. Wir, glaube ich, ich kenne jetzt das aktuelle World Ranking nicht, aber wir stehen in Sachen Fehlerkultur und Fehlermanagement nicht auf eins, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du bist an der Universität.
Das Ranking habe ich nicht, aber ich würde das genauso sehen wie du.
Ja, und das ist ja schon mal ein Fakt. Und Fakt ist sicherlich auch, natürlich musst du kraftvoll vorangehen. Aber nicht, das heißt ja nicht, dass du intern auch nicht mal sagen darfst, oder wie es beispielsweise jetzt Marco Rose nach dem Berlin-Spiel gesagt hat, hey, den einen Punkt nehme ich auf meine Kappe. Ich finde, es ist ein Zeichen von Stärke. Aber das ist natürlich ein Interpretationsspielraum. Und ich persönlich, wie gesagt, empfinde es als Zeichen der Stärke. Fakt ist aber auch, dass du dich natürlich als Profitrainer nicht nach jedem Spiel hinstellen kannst und sagen, ey, das war meiner. Ja, dann wird es natürlich problematisch. Aber ihr wisst, was ich meine.
Absolut.
Die Sender-Empfänger-Thematik, oder? Ich sende eine Information aus. Wie kommt es bei dir an?
Korrekt.
Und ja, da habe ich mir das so eigentlich auch gedacht. Wie kann ich mich denn darauf vorbereiten? Du sagst ja selber, es gibt ganz unterschiedliche Situationen. Ich habe die Möglichkeit, mich auf Gespräche vorzubereiten. Wenn wir jetzt beim Trainer-Spieler mal bleiben und ich für Einzelgespräche, dann kann ich mir vorher vielleicht Gedanken machen, das und das will ich mitgeben. Was rätst du denn, wenn dann aber was kommt vom Gegenüber, auf das ich überhaupt nicht vorbereitet bin?
Dann hoffe ich, dass du aufgrund deiner Kompetenz trotzdem in der Lage bist, eine vernünftige Antwort zu geben. Das ist ja auch das, wo ich immer sage, ich möchte euch ermutigen. Hey, das ist doch euer Thema. Und jetzt, wenn wir es mal runterbrechen, du gehst aus der Fußballlehrerlizenz raus. In Österreich ist es die UEFA Pro-Lizenz. Du bist doch gefühlt fachlich mit all deinen Nebenleuten, die mit dir diesen Kurs bestreiten, eigentlich auf Augenhöhe. Der eine hat vielleicht da ein Müh mehr Stärke, der andere da. Am Ende, was entscheidet denn am Ende? Es entscheidet, wie bekomme ich meine Kompetenz, meine Botschaften an die Frau und an den Mann. Das ist es doch letztlich, was am Ende entscheidet. Und jetzt komme ich quasi zur Antwort deiner Frage. Wenn ich in einem Thema zu Hause bin, wenn ich bei VW arbeite, kenne ich mich im Zweifel mit Autos aus. Ja, und dann kann ich auch eine Antwort geben, wenn mich einer zum Auto fragt. Und wenn die jetzt die Frage mal so speziell ist, dass ich wirklich keine Antwort habe, dann finde ich es auch ein Zeichen der Stärke, mal zu sagen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich in dem Moment jetzt nicht alle Fakten beisammen, muss ich mir nochmal anschauen, frage mich morgen nochmal. Ich finde, auch das ist völlig legitim. Aber ich würde behaupten, im Rahmen eines Fußball-, eines Sportinterviews, die Wahrscheinlichkeit, dass dir jemand eine Frage stellt, die du als Profitrainer nicht beantworten kannst, wenn es um Fußball geht, würde ich sagen, ist schon sehr gering.
Glaubst du, es ist wichtig, sich so ein bisschen Schuster, bleib bei deinen Leisten, auf sein Thema da noch zu beziehen?
Klar, also ich würde mich jetzt vielleicht zur sozialpolitischen und gesellschaftspolitischen Themen nur dann äußern, wenn ich auch wirklich sattelfest in der Thematik bin. Und auch da, wenn mich jemand zu einem Thema fragt und ich habe eine klare Meinung und möchte mich positionieren, dann tue ich das. Aber es steht mir ja auch völlig frei zu sagen, ich bin da im Moment nicht so im Thema, dass ich da eine fundierte Aussage treffen möchte oder treffen kann. Dann ist das, glaube ich, auch etwas, was vielleicht sogar in unserer Gesellschaft sehr, sehr positiv ankommen sollte, denn wir haben diesen Graubereich ja ohnehin verlassen, wo wir sagen, wir können auch mal Meinung aushalten oder auch mal eine Diskussion führen, ohne immer gleich auf Schwarz und Weiß zu gehen. Und genauso ist es ja auch mit dieser Aufschrei-Thematik. Wir fühlen uns immer sofort gemüßigt und bemüßigt, zu irgendwas eine Antwort zu haben oder sofort eine Meinung zu haben. Aber vielleicht muss ich mir auch bei manchen Themen tatsächlich mal einlesen und mal sagen, hey, bei dem Punkt bin ich einfach gar nicht so im Thema und habe im Moment vielleicht auch aktuell nichts dazu zu sagen. Und ich finde, das ist nicht nur im Fußball, wenn ich mir das erlauben darf an der Stelle, ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir als Gesellschaft wieder unglaublich lernen müssen und im Miteinander, auch in der Kommunikation lernen müssen, Dinge vielleicht auch mal zu akzeptieren, auszuhalten, ohne immer gleich diesen Aufschrei des Entsetzens durch die Republik zu schicken.
Jetzt sieht man das ja auch immer häufiger, finde ich zumindest, es kann auch sein, dass ich einfach mehr jetzt mittlerweile darauf achte, dass ja, Trainer Storytelling wirklich betreiben. Ja, gewisse Trainer finde ich sehr auffällig, die in Pressekonferenzen immer ihre Geschichte präsentieren und dadurch eben auch diese von dir angesprochene Win-Win-Situation irgendwie auch kreieren. Sie können selber eine Message loswerden. Die Presse freut sich, weil sie das auch aufnehmen kann. Ist das was du wirklich auch jedem Trainer empfehlen würdest, beispielsweise sich vor Pressekonferenzen wirklich Gedanken zu machen, was möchte ich heute für eine Message mitgeben?
100%. Also es ist ja nicht nur der fragt, der steuert, sondern du steuerst ja auch mit deinen Antworten. Und insofern ist die Antwort auf deine Frage, Anselm, du steuerst mit deinen Botschaften. Und wenn du gewisse Dinge loswerden möchtest, dann erzähle. Ja? Und wenn du vielleicht auch mal dem Spieler öffentlich eine mitgeben willst, dann erzähle. Und klar, selbstverständlich.
Und ich nehme den Faden gleich nochmal auf und gehe ein Stückchen weiter. Man hört eben auch oft, dass Metaphern genutzt werden. Ja? Immer mehr, finde ich.
Ja. Ja, werden, da muss man aufpassen, finde
ich. Ja. Und das wäre jetzt natürlich meine Frage gewesen. Wie weit kann man da gehen? Wann wird es mal zu viel?
Ich komme zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Also wenn du halt privat ein Freund der Metaphern bist, machst, weil dann wirkt es halt auch so, als würdest du es immer schon so handeln. Ja. Wenn du natürlich dir jetzt vor jeder Pressekonferenz 6 Metaphern zurechtlegst, dann wirkt es halt irgendwann auch aufgesetzt und gespielt. Und ich glaube, viel wichtiger ist es zum Beispiel, setz dich mit Fragetechniken auseinander. Was will der Gegenüber von mir? Und das wiederum, und jetzt kommen wir wieder zum Bereich Leadership, das ist ja auch etwas, was dich beispielsweise in den Gesprächen mit deinen Spielern, mit deinen Mitarbeitern, mit deinem Staff voranbringt. Wie führe ich ein Gespräch? Wo lenke ich mit Fragen hin? Wie steuere ich auf eine gemeinsame Ebene zu? Ich glaube, das ist ein brutal wichtiger Punkt. Und das heißt ja nicht, dass du 15 verschiedene Fragetechniken auswendig lernen sollst, sondern es geht darum, mach dir klar, was will man mit einer rhetorischen Frage? Ja, und wenn du das irgendwann mal so als Tool, als Werkzeug abgespeichert hast, dann geht das ja automatisch in dein Handling über. Ich glaube, das sind ganz elementare Dinge. Und dann eben auch mit Blick auf die Mannschaft, wie funktioniert wie funktioniert beispielsweise ein Feedbackgespräch? Wie kündige ich ein Gespräch an? Wo fängt ein Gespräch an und wie hört es auf? Das sind Dinge, die machen wir ja im täglichen Leben zu Hause in der Partnerschaft so oft falsch. Meine Frau sagt immer zu mir, meine Güte, im Seminar predigst du es und zu Hause klappt es nicht. Ja, warum? Weil natürlich auch die emotionale Ebene dazukommt und weil man sich über die vermeintlich einfachen Dinge halt dann doch nicht so oft Gedanken macht, wie man sich eigentlich Gedanken machen sollte. Ja, also.
Willst du mit einer rhetorischen Frage dann praktisch mal etwas in den Mund legen, oder?
Ja, Anselm. Bist gut geschult.
Wobei bei der Beziehungsebene vergleicht das auch mit uns, Anselm. Das hat schon manchmal auch Krisenmomente.
Ja, wir haben aber einige Workshops gemacht zusammen und haben es überwunden.
Ja. Ihr wirkt doch sehr harmonisch.
Mittlerweile, ja.
Für Storytelling.
Tiefenentspannte Stimme. Guckt euch mit einem Lächeln an. Also, weil.
Das war nicht immer so.
Nee?
Wobei jetzt ist der verträumte Blick. Ja. Aber lass uns mal in einer Krisensituation vielleicht tatsächlich, lass uns da mal bleiben. Weil wir wachsen ja durch Erfahrungen, die wir machen. Wir werden da noch sicherer und können damit vielleicht auch anders umgehen. Aber wie ist es denn, wenn ich wirklich als Trainer in dieser Krisensituation bin? Sagen wir, die Mannschaft performt einfach nicht, es klappt nicht im Club. Ich bin vielleicht wirklich kurz vorm Rauswurf. Was für Tipps gibst du dann Trainern? Sich vielleicht eher zurückzuhalten, auch was Äußerungen angeht, bei sich zu bleiben, einfach zu arbeiten, dabei zu sein. Es ist ja total unterschiedlich.
Und genau deshalb, glaube ich, kann man auch nicht diesen einen Tipp hier formulieren, sondern da ist jede Situation komplett unterschiedlich. Du musst dir jede Situation genau angucken. Per se würde ich zum Beispiel sagen, in einer Krisensituation, ich würde immer die Salamitaktik vermeiden, ja, oder dieses, ich sag gar nichts mehr. Dann wird nur viel mehr noch spekuliert.
Magst du das und, die Salamitaktik einfach nochmal für unsere Hörer?
Ja, also quasi, ich gebe immer nur scheibchenweise Preis, was gerade schon unbedingt preisgegeben werden muss. Ich würde dann immer so offen wie möglich kommunizieren, weil am Ende kommt doch alles raus. Ja? Und ich würde, und das ist, glaube ich, schon ein, also das ist vielleicht ein allgemeiner Tipp, den man wirklich geben kann. Ich würde nie auf Fragen antworten, die ich nicht zu beantworten habe. Ja. Also das ist, glaube ich, ganz entscheidend in Krisensituationen. Aber jetzt hier zu sagen, mach's immer so, das wäre A, vermessen. Und ich glaube auch nicht, dass man das per se beantworten kann.
Wenn wir dabei sind, bleib bei dem Thema, das dich irgendwie auch betrifft. Also beim Trainer ist ja häufig so, dass Fragen kommen zu Transfers, zum Personal. Würdest du da auch sagen, ey, bleib doch beim Spiel, bei der Expertise, die du hast und verweise da vielleicht auf sportliche Leiter?
Ja, ist eine Möglichkeit, aber wenn das meine ich mit Salamitaktik, aber wenn jeder weiß, wir brauchen noch einen Mittelstürmer, dann sag halt, ja, wir sind dran, wir suchen für die Offensive. Kannst du noch hinzuschieben, heißt nicht, dass wir den aktuellen Jungs das nicht zutrauen, aber möglicherweise haben wir gerade 3 Verletzte und da gibt es ja dann auch ein Wording, das du dir zurechtlegen kannst, aber ich finde es dann immer so ein bisschen albern, zu sagen, boah, wir müssen den Sportdirektor fragen. Also ich habe keine Ahnung, ob wir noch was für die Offensive machen. Das ist ja auch nicht glaubwürdig. Ja? Also auch da, was du sagen kannst, sag's halt. Ja? Ich glaube ja auch übrigens, auch wenn du Thema Taktik und Matchplan, natürlich wirst du nicht 1:1 deinen Matchplan erzählen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wenn um 15:30 Uhr ein Bundesligaspiel angepfiffen wird, dass es für den gegnerischen Trainer in 9 von 10 Fällen macht sicherlich keinen Unterschied, ob er jetzt weiß, ob XY spielt oder Z. Ja, das macht punktuell sicherlich mal einen Unterschied, wenn du jemanden mit der Grundordnung überraschen willst. Aber in der heutigen Zeit, wo auf oberstem Level, im obersten Regal alles so transparent ist, ich freue mich immer über jeden Trainer, der sagt, hey, come on, also das wird das Spiel nicht entscheiden.
Merkst du das eigentlich, wenn Trainer in einer Krisenzeit bei dir am Mikro stehen?
Ja, klar spürst du es.
Woran?
Ist ja logisch. Du merkst schon, dass sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle dünnhäutiger sind. Aber das ist ja auch menschlich. Also das ist ja, wenn es dir selber nicht gut geht, dann bist du ja auch nicht immer bei 100%. Ja. Mhm. Aber ich behaupte, dass sich dann eben auch zeigt, Thema Körpersprache, Thema Vorbereitung, Interview, wie bist du präpariert für diese Situationen? Und du weißt ja, dass sie kommen werden irgendwann im Fußball. Also bereite dich darauf vor.
Ja, finde ich einen total interessanten Aspekt. Wir hatten ja mit Christoph Kramer auch gesprochen. Dennis, du erinnerst dich sicherlich auch und weißt, worauf ich vielleicht hinaus will. Und der sagte, aus der Spielerperspektive war es ihm immer wichtig, dass die Trainer auch so bleiben, wie sie sind, halt auch in der schwierigen Zeit. Wo ich natürlich dann gleich sage, puh, aber natürlich brutal schwierig. Also jeder weiß ja, wenn es einmal nicht so gut geht, wie man dann so tickt oder eben nicht mehr tickt.
Das stimmt, aber ich glaube vielleicht, ohne jetzt genau zu wissen, was Christoph gesagt hat, ich glaube, er meint wahrscheinlich, du kannst in der Kabine nicht X erzählen und rausgehen und vor den Medien Y. Das kannst du mal machen, wenn du jemanden schützen willst. Ja, aber per se müssen doch, also deine Spieler kriegen ja mit, was du da öffentlich machst, ja, wie deine öffentlichen Auftritte sind. Und da ist jetzt, weil dann kommt jetzt gleich immer dazu, ja, und der Berater, ja, auch deine Freunde schreiben dir oder deine Freundin oder deine Frau oder wer auch immer oder deine Eltern, ja, hör mal, was er da gesagt hat, die kriegen das ja mit. Und das ist natürlich ein ganz großer Faktor und ich vermute, dass Christoph darauf anspielt, das hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ich kann nicht in der Kabine, wie gesagt, Wasser predigen und draußen dann Wein saufen. Das geht natürlich nicht, wenn ich das so flapsig formulieren darf.
Ja, also ich stelle mir das nur, ich meine, sowohl Dennis als auch ich, wir waren keine Bundesliga-Trainer. Ja. Ich denke, wir werden es auch nicht mehr unbedingt. Und gleichzeitig stelle ich mir das einfach sehr, sehr anspruchsvoll vor, wenn es dir halt einfach gerade sehr nahe geht, die Situation, und du dann vor den Medien beispielsweise stehst, kann auch vor deiner Mannschaft sein, wo du vielleicht auch weißt, dass jetzt nicht alle mehr auf deiner Seite sind, und du dann trotzdem genau diese Power mitbringen musst, die es halt braucht. Das hat er so schön auch, ich glaube, Ottmar Hitzfeld auch wiedergegeben, wie das ihm immer ging, sogar in einer erfolgreichen Zeit nach Borussia Dortmund, wo er dann mit nahe Depression da vor die Mannschaft jeden Tag gehen musste und liefern musste. Also das ist natürlich schon schwierig, denke ich.
Hat dann aber natürlich auch ich nenne es mal Freizeitmanagement zu tun. Du musst dir schon Auszeiten geben. Also wenn die Trainer, die hoffentlich zuhören, wenn sie das hören, bitte, 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 ich kann diesen Satz 24-7 Fußball, ich kann ihn nicht mehr hören. Das ist doch Quatsch. Wer von uns beschäftigt sich 24-7 immer nur mit einem Thema? Da wirst du doch mürbe im Kopf. Mhm. Ja? Nehmt euch mal eine Auszeit. Natürlich ist das okay. Kommt als Erster, geht als Letzter. Ja, natürlich soll das auch ab und an mal so sein oder in der Regel so sein. Aber genauso wichtig ist es, dass du dir mal eine Auszeit nimmst. Und wenn eine Länderspielpause ist, ja, was spricht denn dagegen, dass du dir mal 3 Tage Luft nimmst und sagst, hey, und jetzt lege ich mich mal mit meiner Frau oder mit wem auch immer ins Wellnesshotel oder geh Skifahren oder mach sonst was. Also das ist doch kein Qualitätsmerkmal. Arbeitszeit ist kein Qualitätsmerkmal, habe ich jetzt letztens auch erst in der Wirtschaft wieder gehört von einem Wirtschaftsweisen, sondern was du wirklich schaffst, die effektive Arbeit, die Qualität deiner Arbeit, darüber definierst du dich doch, aber doch nicht über die Zeit.
Ich glaube auch, dass es ein altes Führungsverständnis ist.
Ja. Aber du weißt du, wie oft du es noch hörst?
Ja.
Und weißt du, wie oft ich diesen Satz höre? Ja, der ist 24-7, nur Fußball. Mhm. Also, wenn das ein Qualitätsmerkmal ist, puh, ich weiß es nicht.
Mhm. Ja, man setzt ja auch gleichzeitig damit andere unter Druck, also mit dieser Aussage.
Total. Ja.
Also
gefühlt traut sich keiner aufs Dorf nach Hause gehen. Ja? Ist das ein Arbeitsverhältnis, ein Arbeitsklima, das du haben möchtest? Mhm. Also wenn Anselm zu mir sagt, du, Leo, hol die Tochter ab, dann sage ich, ja klar, ist ja alles erledigt, dann hole ich die Tochter ab vom Sport.
Ja.
Ich muss lachen, weil wir das vorhin hatten mit dem 8-Stunden-Tag, Anselm, ne? Und auch gesagt haben, wichtig ist der Output am Ende. Ob ich das jetzt schaffe in 4 Stunden oder in 8 Stunden, das ist halt das Ergebnis, darauf kommt es ja an.
Hattet ihr das Thema heute schon?
Nein, ja. wir haben heute, als wir zusammen essen gegangen sind, haben wir darüber gesprochen. Das war interessant.
100%. Ja, das heißt übrigens nicht, dass es auch 12- und 13- und 14-Stunden-Tage gibt. Was ich damit nur meine, habt Mut, auch mal zu sagen, und heute ist mal frei. Und übrigens, heute interessiert es mich nicht, was auf der rechten Außenbahn passiert, sondern heute interessiert mich im Zweifel die Kindergartenaufführung meiner Tochter.
Oh ja, die Zirkusvorstellung in der Grundschule. Kann ich da noch einwerfen? Wir sprechen viel über Trainerentwicklung, Micha, und sind ja eigentlich schon im Coaching, fast im Coaching-Bereich. Welche Verantwortung?
Ich würde fast eigentlich streichen.
Ja, wir streichen das eigentlich. Wir cutten das gleich raus. Wir sind im Coaching. Wie siehst du die Vereine vielleicht auch in der Pflicht? Oder ist es der Trainer selber, als ich AG, sich da Hilfe zu holen?
Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass du dir als Trainer persönlich jemanden nimmst. Weil, und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, aber der Job eines Pressesprechers ist nun mal, den Verein zu repräsentieren. Und am Ende ist der Verein ihm näher als im Zweifel der Coach. Ich habe ja mal zwischenzeitlich gedacht, dass es vielleicht sogar so weit kommt, dass jeder Trainer einen, ich nenne es mal, Medienexperten in seinem Staff hat, der unterstützend zum Pressesprecher, zur Medienabteilung des Vereins noch mit da ist, seine Termine koordiniert, seine Themen koordiniert, weil du vorhin gesagt hast, Botschaften, auch seine Botschaften definiert. Soweit ist es ja noch nicht. Es gibt 1, 2, die das machen oder die das versucht haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch oft besser ist, wenn ein externer Impuls diesbezüglich damit reinkommt. Und das muss natürlich Thema Stresslevel, das muss in deinen Tagesablauf passen, das muss in deinen Wochenplan passen. Aber ich sage mal so, 1, 2 Stunden in der Woche mit einem Externen können da ganz sicher nicht schaden.
Ich glaube auch, dass das total befruchtend ist. Und gleichzeitig wissen wir auch leider, wie schnell Trainer den Job wechseln. Und wenn du dann natürlich nur einen im Club hast, ist natürlich auch schade, weil ich glaube auch zu so einer Partnerschaft zwischen Coach und Trainer gehört auch Vertrauen und das muss ich halt auch aufbauen über die Zeit.
Total, und ich glaube auch, dass es ist ja auch ein Zeichen der Stärke, wenn du sagst, hey, ich habe da jemanden, der da wirklich kritisch drauf guckt und der mir konstruktives Feedback gibt, und das kann ja manchmal schmerzhaft sein, das kennt doch jeder von uns, wo man sagt, hey Dennis, Anselm, Leo, da warst du nicht gut. Ja, und dann sagst du, ja, hast recht, da war ich nicht gut. Wie kann ich beim nächsten Mal besser sein? Und ich glaube, das ist ja auch ein Zeichen von Stärke, sich diesen Input zu holen. Fakt ist trotzdem, es muss natürlich, und ich wiederhole mich, es muss natürlich schon auch in deinen Tages-, in deinen Wochen-, in deinen Monatsablauf passen. Aber wenn du dir die Inseln schaffen kannst, bin ich 100% bei euch, dann ist es extrem befruchtend.
Also Einsicht, Lerneffekt. Wir haben das häufiger mit Trainern, die dann sagen, ich kriege das nicht unter, wenn ich im Job gerade bin, sondern nutze die Zeit, wenn ich gerade vielleicht keinen Verein habe und sehe für mich, das ist ein Bereich, da will ich gerne dran arbeiten. Diese Phase nutze ich vielleicht, ein kleines Sabbatical, bis ich dann den nächsten Job wieder angehe. Würdest du sagen, es ist immer gut, einen Impuls zu setzen, keine Frage, aber vor allem dieses, das stete Begleiten, das sich Feedback einholen, auch über die alltägliche Situation, das ist eigentlich, was es ausmacht?
Ist das A und O, würde ich behaupten. Also natürlich musst du erstmal eine Basis legen. Wenn du ein Haus baust, fängst du auch in der Regel im Keller an. Ja? Du musst schon eine Basis legen, aber dann musst du halt schon mal gucken, muss ich das Bild auswechseln? Ist die Tapete vielleicht, gefällt sie mir nicht mehr? Ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist tatsächlich ein steter Prozess und einer, wo wir tagtäglich wachsen. Und ich kann das auch nur für mich sagen, es wäre ja vermessen zu sagen, so wie ich heute Situationen handle, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen, habe ich sie auch vor 30 Jahren gehandelt. Natürlich nicht, weil du einfach mit Erfahrung besser wirst. Ja? Und wenn du dann noch, ich nenne es mal, die Größe hast der Selbstreflexion und auch das Bewusstsein dafür, machen wir uns jetzt auch nichts vor, nennen jetzt keinen Namen, aber es gibt ja auch welche, die sagen, brauche ich nicht, bin eh der Größte. Okay, Aber wenn du dieses Bewusstsein hast, um zu sagen, hey, ich gucke mir das mal an, was ich da mache regelmäßig, oder hey, lass mir da auch helfen, bin ich der 100% Überzeugung, dass es extrem hilft. Und dass du einfach besser wirst, dass dein Staff besser wird, dass dein Team besser wird. Und ja, am Ende das Gesamtpaket.
Und speziell bei den sozial-kommunikativen Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeit ist ja eine solche.
100% interkulturelles Miteinander.
Genau, und es ist ja total schwierig, immer sich selbst richtig zu reflektieren.
Ja, klar.
Man hat einfach da totale Fehleinschätzung manchmal. Ein Bias, wie man ja so schön sagt, Wahrnehmungsfehler. Und braucht einfach jemand anderen, der einem da ein Feedback gibt. Und ja, wie du gesagt hast, Leo, ich glaube, dann diese Offenheit zu haben, daraus zu lernen, gehört natürlich dann auch noch dazu. Ja, also nicht nur auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite raus.
Ja, du gibst mir ein Stichwort interkulturelle Fähigkeiten dann auch oder Kompetenzen. Also wirklich im Umgang Profifußball. Wir hatten Manuel Baum schon hier sitzen, der auch sagte, damals in Augsburg waren es, glaube ich, 17 Nationen, die er irgendwie zu handeln hatte oder Spieler, die ich dann handeln konnte. Eine total spannende, tolle Gruppe, glaube ich, die ich aber auch, ja, auch alle erreichen muss. Und ich muss jeden Einzelnen wiederum erreichen. Wie schaffe ich das wirklich vielleicht dann auch zu schauen, okay, meine Botschaft, kommt die beim Gegenüber an? Kommt die bei dem an, bei dem an, bei dem an? Oder sagst du, hey, ich muss auch dieses Gefühl entwickeln, der eine braucht das, der andere braucht das, dem muss ich vielleicht ein bisschen klarer ansprechen und der kriegt's mit, wenn ich so ein bisschen nebenbei sage.
Das ist definitiv Aufgabe eines Trainers heutzutage, sich damit zu beschäftigen. Und es kann ja auch unglaublich befruchtend sein, diese vielen Nationen. Ich weiß es zum Beispiel aus Frankfurt, Dino Topmüller. Mhm. Die geben sich einfach unglaublich viel. Fakt ist, ganz banal, sprachliche Fähigkeiten helfen natürlich. Je mehr Sprachen ich spreche, umso besser kann ich natürlich mit den Jungs auch kommunizieren. Ich glaube trotzdem, selbst wenn es dann nur Englisch ist, im Endeffekt musst du halt bereit sein, eben mal zu gucken, wie ticken die, ja. Und musst dich aber trotzdem auch aufpassen, dass du dich da nicht in Klischees begibst. Ja, ganz gefährlich beim Thema interkulturell. Ja, aber du musst halt einfach auf die Menschen zugehen und du musst mit ihnen sprechen. Und das ist ja auch, nochmal, das klingt ja oft so banal, aber das ist es doch. Sprechen, zuhören, kommunizieren, zu fühlen, was braucht jemand, Empathie. Gehe ich auf Menschen zu? Kann ich Empathie lernen? Ja, bis zu einem bestimmten Punkt kann ich Empathie sicherlich lernen. Ja, auch da gibt es Möglichkeiten. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber darum geht's. Und wenn ein Spieler das Gefühl hat, der will mit mir, dann ist das doch eine komplett andere Basis. Ja, klar gibt es sicherlich auch Trainer, die sagen, hey, ich bin auf Distanz, ich möchte das nicht. Dann ist das deren Führungsstil, Punkt. Und wenn es funktioniert, auch okay. Aber ich sage jetzt mal per se, um ein Mo Müller, Kapitän der Eishockey-Nationalmannschaft, deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, hat zu mir mal gesagt, du musst die Liebe in der Kabine spüren. Und das ist ein unglaublich cooler Satz, weil ich glaube tatsächlich, dass er nicht nur die Mitspielerinnen und Mitspieler betrifft, sondern schon auch den Coaching-Staff und den Trainer. Und wenn ich das Gefühl habe, nochmal, es gibt auch Spieler, die brauchen einen Arschtritt. Ja, ich weiß, das kommt jetzt auch sofort, der Faktor. Aber per se glaube ich fest daran, wenn die Spieler merken, der Trainer hat Interesse an mir, wie dieses Interesse auch immer gelagert sein mag, dann ist es eine ganz andere Basis für ein Miteinander.
Ich habe gerade gewartet, Dennis. Ich wollte dir das Wort überlassen. Ja, wir hatten diese Thematik immer wieder, belastbare Beziehungen aufbauen. Und ich glaube, wenn man die...
Heißt aber auch, entschuldige, professionelle, ja, Nähe. Ne? Hm. Also das heißt ja nicht, dass man sich nicht kritisieren kann, dass es nicht mal scheppern kann. Ich erwarte ja sowohl von den Journalisten dann keinen Gefälligkeitsjournalismus, nur weil ich dem eine Info gebe. Genauso erwarten die Spieler, glaube ich, auch nicht, dass es immer nur, wir umarmen uns, überreichen uns ein paar Blumen und dann gehen wir hinterher noch einen Kuchen essen. Darum geht's nicht. Sondern es geht einfach um ein offenes, ein kommunikatives Miteinander und dann kann es auch mal scheppern. Aber ich habe doch auch wenn wir beide streiten würden, Dennis, ja, habe ich doch eine ganz andere Basis, wenn wir vorher schon auf einer anderen Art kommuniziert haben, als wenn wir immer extreme Distanz halten, dann scheppert's und wir haben im Endeffekt, wissen wir gar nichts voneinander. Das ist eine völlig andere Ausgangsposition.
Und außerdem hat der Dennis eh eine Streitschlichter-Ausbildung. Ja, der hätte es geregelt. Ich vermute es.
Ich erzähle euch jetzt nichts von meiner Vergangenheit als Vertrauensschüler und kommunikativen Aspekten. Aber ja, Hintergrundwissen hilft auf jeden Fall in der Kommunikation. Jetzt sind wir im Profibereich natürlich, über die Größe von Staff und Kader haben wir schon mal gesprochen, über das Wissen, okay, was geht denn jetzt dem Gegenüber vielleicht durch den Kopf, wie ist die Situation, wenn ich Trainer bin, habe einen Spieler, der Vertrag läuft aus, okay, in welche Richtung kann es denn gehen? Und es ist schon natürlich herausfordernd, das alles zu moderieren und da auch auf jeden Einzelnen wirklich einzugehen und das auch noch in einem Bereich, wo wir jetzt nicht in einem Leistungszentrum sind und die haben alle eine gleiche Altersstruktur, sondern wir haben ja ganz unterschiedliche Generationen, Generationswechsel, wo ich vielleicht auch als Trainer, der immer erfahrener wird, um das älter wieder wegzulassen, da auch wirklich mitkommunizieren, mitsprechen zu können, weil ich darf mich ja auch nicht lächerlich machen, indem ich versuche, die Jugendsprache vielleicht dann raus.
Da bin ich bei dir, aber ich glaube, da kannst du ganz viel über Werte und Regeln von Anfang an regeln. Über Regeln regeln. Also das heißt, ich gebe ein Wertekorsett vor, ich gebe ein klares Regelkorsett vor und im Rahmen dieses Korsetts bewegen wir uns. Das hier links ist unverhandelbar, das sind die Regeln und das sind die Werte, die hier in dieser Kabine vorherrschen. Dazwischen der Graubereich, den können wir gerne jederzeit ausdiskutieren. Aber es gibt ein paar Punkte, die sind unverhandelbar. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Hat meiner Meinung nach auch ganz viel mit Leadership zu tun.
Mm, absolut, ja. Ich finde es immer extrem schwierig, dann ja diese Werte auch durchzuziehen und einzuhalten. Also das ist, glaube ich, oft eine Herausforderung in der Praxis.
Bei Xabi Alonso nach. Also ihr wisst, was ich meine. Xabi Alonso hat auch gesagt, Flo war nicht bei der Besprechung, dann spielt er auch nicht. Ja? Du musst es natürlich schon durchziehen. Also wenn du natürlich nur mal die Ausnahme von der Ausnahme hinzufügst, dann wird es schwer.
Da sind wir ja auch beim Thema Klarheit auch in der Kommunikation.
100%.
Ist das was man lernen kann? Das war jetzt eine rhetorische Frage, glaube ich, weil ich bin auch davon überzeugt, man kann es lernen.
Ja.
Aber was gibt man jemandem damit auf den Weg, der vielleicht auch jemand ist, der gerne auch Harmonie hat und deswegen immer auch jedem so ein bisschen recht machen will in der Kommunikation, das dann auch zu lernen, klar Dinge auszudrücken?
Klare Botschaften und ich finde, im noch so banalsten Gespräch mit einem Teammitglied, mit einem Staffmitglied, mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, am Ende muss ein klares Commitment stehen. Und sei es, die nächste Verabredung zu diesem Thema haben wir übermorgen, oder du machst das bis dann, ich mach das bis dann, ein ganz konkretes, so verbleiben wir. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig und auch das, da sind wir wieder bei Führung und bei Leadership, also wir haben doch alle ein so enges Zeitbudget heutzutage und es prasselt so viel auf uns ein. Es gibt doch nichts Schlimmeres als diese Gespräche, wo du hinterher auseinandergehst und denkst dir, was wollte der jetzt eigentlich von mir? Ja? Und was ist jetzt eigentlich die Botschaft? Sondern wenn ich mich mit jemandem zu einem Thema auseinandersetze, dann haben wir am Ende auch, wenn wir auseinandergehen, eine klare Botschaft stehen. Ja, wie die dann auch immer aussieht. Aber am Ende steht irgendetwas. Ja? Und ich finde, dieses Offenhalten, dieses Vagesein, Das hilft dir auch nicht weiter. Schauen wir mal.
Ja, absolut. Ein schwieriges Gespräch, das oftmals leider auch vorkommt, für Trainer in dem Fall, denen mitgeteilt wird, dass es leider zu Ende geht. Ich würde jetzt gerne mal kurz in die andere Perspektive rücken, weil das ist ja schon auch gar nicht mal so einfach, Menschen zu sagen, du, jetzt warst es. Was würdest du jemandem empfehlen, wenn er eine verdammt schwierige Nachricht überbringen muss? Kann ja auch einem Spieler sein, dem man sagen muss, du bist heute nicht dabei.
Also in erster Linie natürlich schon die Empathie. Wie time ich dieses Gespräch? Wann time ich es? Im Idealfall sollte die Botschaft schon zunächst beim Betroffenen ankommen, bevor es irgendwo anders zu lesen, zu hören ist. Aber dann ist Klarheit, also man spürt es ja auch. Ne? Also in 9 von 10 Fällen weißt du ja auch, was auf dich zukommt. Und ich finde, da ist Klarheit das Allerwichtigste. Klarheit, trotzdem nie Stil und Anstand verlieren, aber einfach klar sagen, so und so sind die Fakten, Punkt. Also was willst du da noch offen lassen? Wenn du eine Botschaft zu verkünden hast oder eine klare Nachricht, dann verkünde sie. Und hege nicht irgendwie noch Hoffnung, dass es möglicherweise doch anders kommt oder bringt ja nichts. Ja? Auch das ist Leadership. Also wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann muss ich zu dieser Entscheidung stehen und dann muss ich sie aber auch klar und deutlich kommunizieren.
Wie gehst du mit Diskussionen um? Wie viel Raum für Diskussion lässt du? Oder sagst du manchmal, muss ich meine Botschaft halt rüberbringen? Und dann können wir da auch nicht drüber diskutieren. Die tut vielleicht weh, aber die ist dann halt stehend.
Hat viel mit dem angesprochenen Regeln und Wertekorsett zu tun. wenn ich einem Spieler 10-mal sage, ich will, dass du die Linie entlang gehst und nicht ins Zentrum ziehst, dann werde ich es wahrscheinlich beim 11. Mal nicht mehr formulieren. Ja, also ich glaube, dass da gibt es einen Graubereich, das ist auch schwer jetzt hier so eine Pauschalantwort zu geben, aber ich finde schon natürlich, also ich würde nicht jede Diskussion im Ansatz im Keim ersticken, aber selbstverständlich ist auch irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, wo du sagst, hey, jetzt haben wir es 5-mal besprochen, dann geht's halt nicht mit uns.
Wie wichtig, lass uns diese Trainer-Spieler-Ebene einmal verlassen und vielleicht auf Trainer, ja, Sportgeschäftsführer, sportlicher Leiter, diese Ebene eingehen. Wie gehe ich vielleicht auch da in Verhandlungen? Erstmal ist es ja häufig so, ein Verein spricht mich an und möchte mich vielleicht als Trainer haben. Wie positioniere ich mich vielleicht auch? Welche Tipps würdest du geben? Ist es gut, auch mal so den Markt zu checken, auch vielleicht, wenn ich im Job bin? Oder sagst du, konzentrier dich auf das, was du hast, weil das kann dir immer negativ ausgelegt werden?
Per se würde ich ein Gespräch immer führen, wenn ein Gespräch angeboten wird. Ich würde es halt sehr transparent machen. Ja, aber... Und natürlich gibt es aber trotzdem auch Situationen, wo du es eben nicht transparent machen kannst. Aber warum sollst du dich nicht umhören? Warum sollst du nicht mit Leuten im Austausch sein? Also finde ich jetzt auch insofern wahrscheinlich ein Punkt, der ganz normal ist. Ja, und du musst ja auch auf Plan A immer auch Plan B und C haben. Was aber ganz wichtig ist, finde ich, was an der Stelle vielleicht nochmal gesagt werden muss, am Ende übrigens macht der Vorstand, der Aufsichtsrat, den Trainer stark und nicht und schwach. Nicht irgendein Spieler, ein Berater oder ein Sportdirektor oder sonst wer. Von ganz oben, wenn du als Trainer die Rückendeckung hast, bist du stark. Wenn du von ganz oben, sei das intern oder extern, angezählt wirst, schwierig. Ja, aber das ist eine Diskussion, die ja auch ganz oft geführt wird, die mir überhaupt nicht gefällt, wenn man sagt, ja, die Spieler haben so viel Macht. Wenn du als Trainer von ganz oben gestärkt wirst, dann kann doch Spieler XY erzählen, was er will. Ja, dann bin ich ein starker Mann, bin ich ein starker Trainer oder eine starke Frau. Fakt ist, der Verein macht den Trainer stark.
Wie empfindest du?
Finde ich.
Ja, also ich kann dem total folgen, was du sagst, auch total nachvollziehen. Was mir in dem Kontext einfällt, ist, es kommt immer mal wieder vor, jetzt, dass eine Transferperiode endet und ein Trainer dann bei der Pressekonferenz sich ja schon deutlich zeigt und sagt, naja, ich hätte mir jetzt schon einen Stürmer gewünscht, aber habe ich nicht bekommen, so ungefähr. Wie siehst du solche Aussagen aus der Medienperspektive, wenn sowas kommt? Ist das für dich ein gewisses Zeichen oder nimmst du es einfach hin und sagst, hey, hat er gesagt, nicht weiter schlimm?
Per se auch nicht zu beantworten, weil es ja natürlich mit Eigeninteressen zusammenhängt. Wenn du natürlich eh schon merkst, ich bin in der Zwickmühle, es läuft nicht, dann ist es auch gerne mal eine Entschuldigung, quasi so, ja, guck mal her, ich habe gesagt, wir brauchen einen Stürmer und jetzt habe ich es auch mal öffentlich gesagt, dass es alle da draußen wissen. Ganz, ganz schmaler Grat. Also ich glaube, wenn alles intakt ist, dann machst du es nicht. Dann musst du es auch gar nicht machen. Ich glaube, sowas ist eher in Situationen, wo du vielleicht eh schon mit dem Sportdirektor nicht mehr auf einer Wellenlänge bist oder wo du eh schon merkst, so, es zwickt an der einen oder anderen Stelle, dann machst du sowas. Ich persönlich würde immer davon abraten. Ich finde es kein Zeichen von Stärke. Aber wenn du natürlich gefragt wirst und sagen, hättest du nicht auch gerne einen Stürmer gehabt, dann kannst du sagen, ja, hätte ich gerne, aber ist ja kein Wunschkonzert. Und am Ende des Tages sind wir zufrieden mit den Jungs und Mädels, die wir hier haben. Und das passt schon. Also da gibt es ja auch eine so große Bandbreite. Ich finde unser Gespräch insofern total spannend, weil es ja auch übrigens zeigt, wie diffizil es ist. Die Fragen lassen sich ja nicht per se beantworten. Wir können irgendwo immer so reinstreifen, aber am Ende des Tages ist es immer, und deswegen sind wir wieder bei der Beraterfunktion, die du vorhin auch angesprochen hast, im Zweifel auch mal extern, aber natürlich auch intern in der Medienabteilung. Du musst dir die Situationen einfach immer genau angucken. Es gibt nicht Lösung X für alle Fälle. Gibt es nicht. Ja? Und vielleicht kommst du an gewissen Punkten an Dinge, wo du sagst, hey, so haben wir es noch nie gemacht, aber ich glaube, in dem Fall ist es genau das Richtige. Ja? Und dann liegst du vielleicht übrigens auch mal daneben. Kann auch passieren. Ja? Also es hat ja keiner von uns die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Aber was ich damit sagen will, ist, das ist genau das Spannende an diesem Thema. Dass es so kleinteilig, dass es so vielfältig ist. Und genau deshalb ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen.
Und ich kann mich nicht immer auf alles vorbereiten. Es kommt eine Situation, ich werde dann überrascht, vielleicht in dem Moment, und es funktioniert nicht. Ich bin vielleicht übermannt von den Gefühlen aufgrund des Ergebnisses oder der Situation, um dann wirklich da bewusst mit umzugehen. Und wir haben schon über Authentizität gesprochen. Ich glaube, das sieht man dann auch jedem nach, wenn auch mal ein Gefühlsausbruch kommt und du sagst, es ist jetzt nicht gespielt, es ist jetzt nicht so. Aber wir haben jetzt ganz viel über das gesprochene Wort auch schon gesprochen. Wir haben nonverbale Kommunikation vielleicht. Auch welche, wie gehst du damit um? Welche Tipps hast du vielleicht auch dafür, die Trainer?
Ja, es gibt schon so eine, ich nenne sie mal Speed Dating mit der Körpersprache. Also ich bin jetzt kein Körpersprachenexperte im klassischen Sinne, aber also zunächst auch da wieder erstmal Bewusstsein. Das Bewusstsein, wenn ich in diesem Job arbeite, ist, sobald ich die Tür aufmache, stehe ich in der Öffentlichkeit und im Zweifel muss ich damit rechnen, dass eine Kamera, ein Handy, ein Fotoapparat auf mich gerichtet ist. Das heißt, ich überlege immer, also per se bin ich ja zum Beispiel ein großer Freund eines freundlichen Gesichts, ja, ich gehe auf die Leute erstmal freundlich zu, ein Lächeln schadet nie, ich habe aufrechte Körperhaltung, ich habe Körperspannung, ich überlege mir, wenn ich zum Interview gehe, wie stelle ich mich hin, stelle ich halb offen, gebe der Interviewerin, dem Interviewer ein Stück von mir, gebe aber auch dem Zuschauer ein Stück von mir, solche Dinge kannst du natürlich lernen und sind natürlich Teil einer in Anführungszeichen Schulung und damit musst du dich auch beschäftigen und dann ist ja auch ganz klar, dass du Körpersprache ist was, da glaube ich, habe ich riesen Nachholbedarf oder es ist auch ein Thema, das mich wahnsinnig beschäftigt, dann geh halt zum wirklichen Experten, gibt ja genügend. Ja? Also manchmal reicht das sogar googeln. aber ich sage jetzt mal, so ein Basispaket kannst du dir natürlich relativ schnell aneignen und ich glaube auch, dass du mit diesem Basispaket in Kombination mit deinen Fähigkeiten, deinen Kompetenzen schon relativ weit kommst.
Ja, also ich glaube wirklich auch, dass es oft diese Kleinigkeiten sind. Ich finde auch immer, du hast es angesprochen, so eine aufrechte Körperhaltung, was das mit Personen macht.
Unfassbar.
Ja, also ich habe auch schon Personen gesehen, die gesagt haben, sie sind in so einem Coaching auch gewesen und du merkst einfach den Unterschied extrem. Ja, also wenn Personen mal darauf achten, wie sie dann in den Raum reingehen, das macht ja einen riesen Unterschied, ob jemand dann gebückt in so einen Raum reingeht oder eben aufrecht.
Blickkontakt,
dann natürlich in der Kombination mit der Stimme, also ob du da jetzt dann super leise redest oder halt lauter redest. Ja.
Raum einnehmen.
Ja.
Klar.
Spannend.
Gehe ich ein paar Meter, gehe ich vielleicht zu viele? Ich bin ja jemand, der bei Vorträgen und so wahnsinnig viel unterwegs ist. Ich finde da auch immer, da gibt es auch übrigens, also da würden jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute sagen, ja, natürlich gibt es dann richtig und falsch. Ich finde nein. Wenn jemand ein dynamischer Typ ist, dann engst du den doch nur ein, wenn der immer auf einem Platz steht, sei es auf der Bühne oder in der Kabine, er nickt schon alle. Wenn er ein paar Meter braucht, braucht er halt ein paar Meter. Aber dann glaube ich es ihm auch. Ich habe Julian Nagelsmann mal beim Trainerkongress gesehen, da habe ich gedacht, der hat nach dem Vortrag einen Halbmarathon gelaufen. Ja. Aber das ist er halt. Ja. Und dem einen ist es dann vielleicht wirklich mal in dem Moment zu viel Dynamik, aber mir ist lieber, jemand ist so, wie er ist. Und ich darf man hassen sagen? Nein, das ist kein schönes Wort, aber ich hasse dieses Glattcoachen. Ja? Lass die Leute so sein, wie sie sind. Ja? Das macht es doch aus im Miteinander. Ja?
Absolut. Ja, ist total interessant. Also die Wirkung, die nonverbale Wirkung finde ich total spannend, weil du, glaube ich, da schon noch sehr, sehr viel rausholen kannst.
Ja. Klar, was machst du mit deinen Händen? Hast du deine Hände im Griff? Da gibt es ja auch ein paar Tricks, ganz einfache Lösungen oft. Ja? Aber beschäftige damit. Das alles Entscheidende ist, beschäftige dich damit. Und vielleicht merkst du es ja sogar unterbewusst selber. Manchmal so, scheiße, ich weiß schon wieder nicht, wohin mit meinen Händen. Dann frag halt jemand.
Ja, ja, das ist immer wieder beim Feedback. Ja. Ja? Also das ist ja genauso, wie wir gewisse Wörter ständig verwenden und es uns selber gar nicht auffällt. So ist es ja auch bei der Körpersprache.
Ja, oder ich hatte mal, wenn ich das erzählen darf, ein Coach, der hat das Mikrofon immer fast erwürgt. Mhm. Ja? Und da habe ich mir ewig überlegt, wie kriegst du das jetzt hin, dass der das Mikrofon nicht mehr erwürgt. Und dann habe ich ihm irgendwann mal eine Haarbürste hingelegt und habe gesagt, wie kämmst du dich denn? Wie nimmst du denn die Haarbürste in die Hand? Ja, und genauso nimmst du das Mikro in die Hand. Einfach locker. Und dann hat er mal geschrieben, ey, ich muss immer an die Haarbürste denken und seitdem funktioniert es. Also manchmal sind es ja auch ganz banale Tipps, ja, die du geben kannst, aber die dann am Ende große Wirkung haben. Und es alles Entscheidende ist, und jetzt wiederhole ich mich, ist, beschäftige dich damit. Mhm. Und sei dir bewusst dessen, dass du selber was tun kannst.
Es kam heute schon mal das Thema soziale Netzwerke. Und Dennis, du hast vorher auch so einen Wink so ein bisschen in die Richtung Netzwerken gemacht. Und die Frage, die ja, sich immer wieder auftut, ist, wie stark sollten Trainer in sozialen Netzwerken, also sollten ist eigentlich ja schon eine falsche Ansprache, aber macht es Sinn, in den Netzwerken stärker aktiv zu sein? Und ich meine nicht damit jetzt Instagram beispielsweise, ich meine auch eine Plattform wie LinkedIn. Ist sowas sinnvoll aus deiner Sicht?
LinkedIn ist natürlich eine klassische Business-Plattform. Schadet mit Sicherheit nicht. Die Frage ist ja, jetzt sind wir wieder beim Zeitbudget, kann ich das selber managen? Brauche ich eine Agentur, brauche ich einen Berater, der das für mich managt? Das sind viele Abwägungen. Ich würde jetzt beispielsweise sagen, wenn du Instagram zum Beispiel als klassische Visitenkarte benutzt, Kommentarfunktion aus, aber ich lasse den Leuten so ein bisschen an meinem Arbeitsalltag teilhaben, weil du hast ja meistens einen professionellen Fotografenverein, der regelmäßig dabei ist, schickst ein paar Bilder vom Trainingsplatz, vielleicht sogar mal was aus der Trainerkabine und sagst, hey, ich lasse ein bisschen Nähe zu, okay, aber ich sage deshalb Kommunikation, also Kommentarfunktion aus. Du hast ja nicht, also du hast ja weder die Kraft noch die Zeit, also du kannst ja nicht anfangen zu diskutieren, ja. Und damit, das musst du halt einfach für dich abwägen. Aber es gibt mit Sicherheit, vor 10 Jahren hätte ich gesagt, um Gottes Willen, lass die Finger davon. Heute würde ich sagen, es muss wohl überlegt sein. Überleg dir gut, was sind die Pros, was sind die Kontras. Ganz banal, manchmal, wenn man eine Entscheidung treffen will, mach eine Plus-Minus-Liste. Vielleicht hast du viele Werbepartner, die erwarten es möglicherweise sogar. Aber dann handle das halt wie eine klassische Visitenkarte, und bei LinkedIn zum Beispiel ist es ja tatsächlich auch so, dass da Werbekontakte entstehen können. Du wirst zu Vorträgen eingeladen, du wirst zu Veranstaltungen eingeladen. Das ist ja auch nochmal ganz was anderes, als wenn ich irgendwo einen Post absetze und 200 Leute schreiben drunter, du Blinder, kannst eh nichts. Ja? Also ich suche mir A, die Plattform aus, ich suche mir das Wie aus, ich überlege mir gut, kann ich das pflegen, wenn ich es selber pflegen möchte, was lasse ich zu, was lasse ich nicht zu, was sind No-Gos. Also da auch das. Ich glaube, manche machen dann manchmal Fehler, weil sie es halt einfach machen. Aber du solltest dir natürlich vorher schon mal klar sein, wenn ich es mache, wie mache ich es und welche Folgen könnte es haben.
Das ist ein Profil, das ich dann auch vielleicht nach außen geben kann, weil ich es möchte. Wie gehe ich da noch damit um? Ich habe wirklich viel mitgenommen jetzt schon, Michael. Es geht vor allem, glaube ich, darum, sich Dinge bewusst zu machen und zu sagen, okay, ich kann mich damit beschäftigen, es macht mich dann noch stärker, es macht mich sicherer im Umgang vielleicht dann auch, und so kann ich den verrückten Traineralltag dann vielleicht auch bewältigen.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ein unfassbar schwieriger Job geworden. Du bist einfach nicht nur Fußballtrainer, du bist einfach so unglaublich omnipräsent und du repräsentierst ja jeden Tag nicht nur dich selbst, sondern deine Mannschaft, deinen Staff, deinen Verein. Das ist auch tatsächlich eine große Aufgabe. Und natürlich kann man jetzt immer sagen, ja, die verdienen auch wahnsinnig viel Geld. Das ist dann part of the deal. Und ich sage trotzdem, und guck mal einen Fußballtrainer an, wenn er anfängt. Guck ihn nach 2 Jahren an und guck ihn vor allem an, wenn er dann auch mal zwischenzeitlich wieder Urlaub hat. Also das sind ja oft im Gesicht, das sind ja völlig unterschiedliche Menschen, die du da siehst. Ja. Und also, ja.
Darauf wollte ich nochmal nämlich kommen. Ich weiß nicht, ob du jetzt das in den 30 Jahren erlebt hast, dass du mal Phasen hattest, wo du irgendeine Aussage getätigt hast, wegen der du dann kritisiert wurdest, scharf kritisiert wurdest. Mich würde aber interessieren, was würdest du denn Trainern vielleicht auch raten, die dann beispielsweise in den sozialen Netzwerken oder vielleicht auch in sonstigen Medien sehr scharf angegangen werden? Gibt es da Tipps,
die du... Ich glaube, in den sozialen Netzwerken, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ja. Den kannst du nicht gewinnen. Aber dann sind wir bei einer Pressekonferenz, setz eine Botschaft oder mach mit deinem Pressesprecher aus, hey, spreche mich mal auf das Thema an, dass ich meine Sichtweise mal darstellen kann. Ja, aber ich glaube jetzt so, das, was du, glaube ich, ansprichst, so jetzt im Einzelnen da plötzlich versuchen, dagegen zu halten, das ist ein Kampf gegen Windmühlen.
Ja, was
ich würde es, wenn, dann über das große Ganze regeln. Ich würde dann sagen, hey, jetzt wird es mir wirklich zu viel, jetzt müssen wir das Thema mal ansprechen öffentlich, und dann klär es mit deinem Pressesprecher, mit deinem Mediendirektor, mit wem auch immer, und dann gehst du das Thema professionell an.
Ja, also ich meine auch so den seelischen Hintergrund, ja, dass einem das ja vielleicht auch mal nahegehen kann, da sind wir wieder bei der Verletzlichkeit, dass vielleicht manche Trainertypen das dann auch nicht äußern, dass ihnen das nahegeht, ja, aber im privaten Leben sie das natürlich schon sagen würden.
Wenn du das Gefühl hast, es tun zu müssen, dann tu's. Vielleicht sogar auch vor dem Hintergrund mit dem Wissen zu sagen, puh, möglicherweise ist es nicht richtig, aber mir geht's besser damit. Ja? Und wenn es dir besser geht, kannst du ja auch mit den Folgen besser leben, ja? Egal wie die dann aussehen. Aber wenn es dir gut tut und du glaubst, du musst es machen, dann tu's.
Tu's, breites Feld. Am Ende, Michael, haben wir immer noch die Möglichkeit, die ganzen Sachen zusammenzufassen. Wir versuchen das mal, so gut wie wir können. Aber
das du mitgeschrieben, Dennis.
Das nicht, aber wir versuchen mal so 1-2 Takeaways vielleicht nochmal herauszufiltern.
Golden Nuggets. Golden mein Lieblingsbegriff.
Hast du Golden Nuggets für die Trainer da draußen?
Ich glaube ja, wenn ich jetzt unser Gespräch einmal so kurz rekapitulieren lasse oder rekapituliere, dann würde ich sagen, in erster Linie erstmal seid euch bewusst, dass dieses Thema ein großes ist. Seid euch bewusst, dass ihr da was tun müsst, dass ihr auch selber in euch reinhören müsst, wo, in welchen Bereichen ihr was tun müsst und legt die Basis. Aber die kriegst du ja tatsächlich auch inzwischen, und das ist das Coole an den Ausbildungen, die kriegst du ja schon auch in den Ausbildungen immer mit. Aber ich glaube, du darfst es nicht unterschätzen und du darfst auch nie glauben, wenn es mal gut läuft, es wird immer gut laufen, du musst dranbleiben. Ja? Irgendein Schauspieler, habe ich ein super Zitat vor kurzem gelesen, nur weil du einmal an der Spitze bist, heißt es nicht, dass du immer an der Spitze bleibst. Ja? Und wir müssen uns alle überprüfen und täglich besser werden oder täglich versuchen, gut zu bleiben. Und ich glaube, das ist schon so ein Golden Nugget. Ich mag den Begriff überhaupt nicht übrigens. Ein absurder Begriff, ja. Aber er ist ja sehr modern. Dass du sagst, hey, dieses Thema Kommunikation ist mehr als eben nur ein Interview zu geben, sondern da geht es vor allem um Leadership. Ja? Und ich glaube, wenn du den Gedanken mal verinnerlicht hast, dann bist du schon sehr, sehr weit und dann bist du ja automatisch auch so weit, dass du sagst, hey, das gehe ich an.
Schau an, so Golden Nuggets. Jetzt, was der Micha dir auch vorweggenommen hat, eigentlich ist das Zitat. Ist mir aufgefallen, du hast gar nicht mehr so viele Zitate gedroppt, auch hier im Gespräch.
Ja, das stimmt. Ich wollte es dem Leo überlassen. Ja? Also ich weiß ja, dass er sehr kommunikationsstark ist und deswegen hat er heute die Zitate rausgehauen. Heute hatten wir wieder gehört, wie wichtig Kommunikation einfach ist. Es hat es wieder verdeutlicht und dass es eben nicht selbstverständlich ist, gut zu kommunizieren, sondern dass man eben auch daran arbeiten kann. Ich finde, das ist eine gute Nachricht, dass man daran arbeiten kann, wenn man vielleicht da noch nicht so die Stärken hat. Und selbst wenn ich nicht der extrovertierte Typ bin, sondern der introvertierte Typ bin, kann ich die Fähigkeit haben, eben in den richtigen Momenten richtig zu kommunizieren.
Und dass es nicht diese eine Lösung gibt. Das ist hier im Gespräch, wir können ja, also wir haben ja keine fiktiven Beispiele gebracht, wo du da mal richtig tief reingehst, sondern dieses Gespräch, glaube ich, hat schon gezeigt, wie diffizil es ist und wie vielfältig und dass es eben nicht, du kannst nicht eine Frage stellen, sondern genau so machen wir es immer. Ja, so machen wir. Nein, es ist unmöglich. Ja, und umso wichtiger ist es, dass du jemanden hast, der dir dabei unter die Arme greift.
Deshalb habe ich Anselm.
Wieder was Nettes, schön zum Schluss.
Ja, am Ende.
Hattet ihr irgendwann mal Beef vor kurzem oder so, dass ihr euch heute ständig diese Blumen überreichen müsst oder habe ich was verpasst?
Er merkt einfach, wann ich es brauche.
Okay. Ja,
danke dafür.
Hat auch was mit Empathie zu tun dann, ne?
Wunderbar.
Hat richtig Spaß gemacht mit euch beiden.
Ich finde es super auch, wenn ich euch mal ein Kompliment geben darf, ich finde es super, dass ihr dieses Thema auch wirklich auch in eurem Ausbildungsinhalt so stark seht inzwischen, weil es eben so wichtig ist, dass es zum Thema macht. Und ich finde es auch super, dass ihr mit eurem Podcast einmal den Trainerinnen und Trainern die Möglichkeit gebt, einfach, ich sage jetzt mal auf lockere Art und Weise, das ein oder andere Thema mit auf den Weg zu bekommen. Und weil ich Trainerinnen gesagt habe, einen Wunsch noch, wir brauchen mehr Trainerinnen.
Absolut.
Das schreiben wir groß. Gold Nugget, wir brauchen mehr Trainerinnen.
Ja, weil ich glaube, und jetzt kommt wirklich ein Klischee, aber das darf man ja, wir haben ja Masterclass Women auch gemacht und da merkst du das ja auch, weil einfach schon auch andere Gedanken und andere Herangehensweise dadurch entstehen. Und ich glaube, dass dieses Miteinander unglaublich befruchtend sein kann. Und was es ja noch gar nicht gibt oder ganz selten gibt, gar nicht, ist nicht richtig, aber selten, habt ihr mal gesehen, dass es einen gemischten Staff gibt? Mhm. Wie oft gibt es einen gemischten Staff?
Ich kenne jetzt keine Statistik.
In Berlin war die Louis mal dabei. Mhm. Ja? Aber ansonsten, und ich glaube, dass es einen unglaublichen Impact haben kann. Mhm. Ich glaube, dass es unglaublich befruchtend sein kann. Und das war jetzt kein Golden Nugget, sondern ein Wunsch von mir.
Leo, da müssen wir dich einfach für noch eine Folge einladen. Dann reden wir über das Thema.
Wir brauchen mehr Trainerinnen.
Genau.
Auf die freue ich mich. Für heute, glaube ich, haben wir eine Menge mitbekommen. Vielen Dank nochmal für deine Offenheit, für die Tipps an die Trainer und wir hören uns wieder.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.